In dieser Veranstaltung beschäftigen wir uns mit Formen und Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. Und wir werden dies in folgenden 4 Schritten tun. Ja? Okay. Ich werde zunächst meine These vertreten, dass wissenschaftliches Arbeiten vor allem heißt, sich seine eigenen Gedanken zu machen. Gehe dann darauf ein, wozu Formvorschriften und Konventionen beim wissenschaftlichen Arbeiten eigentlich gut sind. Ich sage hier, das ist so etwas wie die guten Manieren des Wissenschaftsbetriebs, aber ich denke, es geht ein wenig weiter, als dass es sich hier nur um gute Manieren handelt. Ich gehe dann auf die Funktion von Arbeitstechniken ein, also Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, und behaupte, dass die vor allen Dingen die Funktion haben, die Arbeit zu erleichtern und sonst gar nichts. Und schließlich ein paar Worte zu Computer und Internet als inzwischen unverzichtbaren Arbeitsmitteln im Studium. Wenn wir uns damit beschäftigen, wozu wissenschaftliches Arbeiten im Rahmen Ihres Studiums eigentlich wichtig und gut ist, dann wäre es sicherlich sinnvoll, sich zunächst mal mit der Frage zu beschäftigen, was denn überhaupt wissenschaftliches Arbeiten ist. Also die Frage, wodurch sich wissenschaftliches Arbeiten eigentlich auszeichnet, zu erörtern. Dabei wird es in dieser Veranstaltung nicht darum gehen, was ich mache als Wissenschaftler oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Wissenschaftler machen, sondern es geht um Sie. Es geht um Ihre Tätigkeit hier an dieser Wissenschaftseinrichtung Universität. Es geht also um das Studium. Um das Studium als eine Form des wissenschaftlichen Arbeitens oder um wissenschaftliches Arbeiten im Rahmen des Studiums. Es geht also um Ihre Tätigkeit. Insofern könnte die Frage auch lauten, was ist Studieren? Die Frage, was ist wissenschaftliches Arbeiten? Sie werden allerdings in den meisten Büchern, Webseiten und so weiter zum Thema wissenschaftliches Arbeiten eher etwas finden, worin die Tätigkeit von Wissenschaftlern beschrieben wird, als dass dort explizit auf das Studieren eingegangen wird. Darin unterscheiden wir uns hier in dieser Veranstaltung. Zu der Frage, was ist wissenschaftliches Arbeiten, werden Sie sehr unterschiedliche Positionen finden, wenn Sie Leute an der Universität dazu befragen oder in die Literatur schauen. Diese Unterschiede hängen mit verschiedenen Dingen zusammen. Zum einen ist das fachabhängig. In den Fächern gibt es unterschiedliche Traditionen dazu, wie denn gearbeitet werden soll im Rahmen des Studiums dieser Fächer. Wir sprechen auch von unterschiedlichen Fachkulturen. Damit sind dann nicht einzelne Disziplinen gemeint, wie die Pädagogik, die Psychologie, die Soziologie und so weiter, sondern das bezieht sich dann auf ganze Fächergruppen. Und man kann mit gewissen Abstrichen davon sprechen, dass wir an der Universität insgesamt 2 oder 3 große Kulturen, Fachkulturen haben. Auf der einen Seite die Ingenieurwissenschaften und die Naturwissenschaften, vielleicht kann man die Mathematik da noch mit dazu rechnen, auf der anderen Seite die Geistes- und Sozialwissenschaften. Das ist eine grobe Einteilung in 2 große Wissenschaftskulturen oder Fachkulturen, die relativ häufig ist. Bei uns an der TU Darmstadt ist die Rede von den 3 Säulen, die disziplinär diese technische Universität auszeichnen. Nämlich zum ersten die Ingenieurwissenschaften, zum zweiten die Naturwissenschaften und zum dritten die Geistes- und Sozialwissenschaften. Und in jeder dieser Fachkulturen gibt es eben auch unterschiedliche Auffassungen davon, was wissenschaftliches Arbeiten denn eigentlich heißt. Innerhalb der Fächer, innerhalb der Fachkulturen gibt es dann wiederum unterschiedliche wissenschaftstheoretische Positionen, die dort vertreten werden dazu, was denn Wissenschaft überhaupt ist. Und wie man sie dann auch betreibt. Auch das kann also Unterschiede ausmachen. Und schließlich werden Sie auch bei gleichem Fach, gleicher Fachkultur, gleicher wissenschaftstheoretischer Position immer noch Unterschiede finden, die einfach mit den Personen zusammenhängen, die diese Positionen mit den Personen zusammenhängen, die diese Positionen vertreten. Also etwas irgendwie geartet Objektives, das also allgemeine Gültigkeit beanspruchen könnte, werden Sie als Antwort auf die Frage, was ist wissenschaftliches Arbeiten, nicht erhalten. Insofern werden Sie auch in dieser Veranstaltung keine Auskunft darüber bekommen, die jetzt so unbesehen für ihre anderen Fächer, die sie studieren möglicherweise oder mit denen sie konfrontiert sind im Rahmen ihres Studiums, ebenso gelten. Ich spreche hier in dieser Veranstaltung besonders natürlich von der Pädagogik als einer geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplin, komme da nachher nochmal darauf zurück. Und ich spreche natürlich für mich selbst und für meine eigene Auffassung davon, was wissenschaftliches Arbeiten ausmacht. Das sollten Sie also immer im Kopf behalten, dass das, was ich Ihnen hier erzähle, auch zu relativieren ist. Letztlich müssen Sie eine eigene Position entwickeln. Vielleicht überzeuge ich Sie mit meinen Argumenten, aber vielleicht auch nicht. Wenn ich Sie überzeuge, dann kann es sein, dass Sie eine ähnliche Position entwickeln und sich entsprechend verhalten. Wenn ich Sie nicht überzeuge, orientieren Sie sich vielleicht woanders. Aber wenn Sie sich anders orientieren, müssten Sie in der Lage sein zu begründen, warum das Sie nicht überzeugt, was ich Ihnen hier vortrage. Denn auch das, seine eigene Position immer begründen zu können, gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten. Schließlich gibt es einen ziemlich wichtigen Unterschied in Bezug auf die Frage, was ist wissenschaftliches Arbeiten und das Herangehen an diese Frage, der davon abhängig ist, von wo ich eigentlich ausgehe, wenn ich diese Frage stelle. Das möchte ich Ihnen jetzt kurz erläutern. Die erste Möglichkeit ist die, dass Sie von der Wissenschaft ausgehen. Es gibt die Wissenschaft, die Wissenschaften, den Wissenschaftsbetrieb. Hier symbolisiert durch ein Bücherregal. Die Wissenschaft, die nun Ihnen als Studierenden irgendwie nahegebracht wird. Es gibt also die Wissenschaft und es gibt Personen, die sich mit der Wissenschaft in irgendeiner Weise beschäftigen sollen. Wenn ich aber von der Wissenschaft ausgehe, dann frage ich danach, wie denn nun das, was da existiert, wissenschaftliche Erkenntnisse, wissenschaftliche Literatur, wissenschaftliche Diskurse, wie das zu den Personen kommt. Und wie dann wiederum das, was die Personen tun, der Wissenschaft zugute kommt. Wofür ich mich also eigentlich interessiere, ist dann die Wissenschaft. Die Personen sind sozusagen nur dienend im Hinblick darauf, dass die Wissenschaft sich weiterentwickeln möge oder zumindest nicht untergehen möge. Ein anderer Ausgangspunkt dagegen wäre der, dass ich von den Personen ausgehe, in diesem Falle hier von Ihnen ausgehe, also von Lernenden, Studierenden, die nun in irgendeiner Weise Zugang zur Wissenschaft gewinnen sollen. Und dadurch, dass sie diesen Zugang bekommen, im Laufe ihres Studiums entwickeln, eine Haltung dazu entwickeln, sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzen, in den Wissenschaftsbetrieb einsteigen oder eintauchen, dadurch sich verändern oder sich entwickeln. Diese Entwicklung soll hier durch den Doktorhut charakterisiert sein, aber natürlich wollen Sie hier erstmal nicht promovieren, sondern nur Ihren Bachelorabschluss überwiegend jedenfalls machen. Insofern soll das ein Symbol sein dafür, dass Sie überhaupt hier an der Uni sozusagen ankommen und hineinfinden in das, was es heißt, zu studieren und dies auch zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Das ist ein ganz anderer Blick darauf, da interessiere ich mich für die Personen und für ihre Entwicklung. Und da ist sozusagen die Wissenschaft nur ein Medium dieser Entwicklung, eine Instanz, mit der man sich auseinandersetzen kann, aber wo es nicht um die Wissenschaft primär geht, sondern wo es darum geht, dass Menschen oder Personen sich weiterentwickeln können. Gut, Sie studieren Pädagogik, insofern dürfte Ihnen klar sein, das Zweite, diese letzte Position ist eine pädagogische Position. Pädagogen interessieren sich für die Entwicklung von Menschen, von Individuen. Und insofern ist dieser Ausgangspunkt ein pädagogischer Ausgangspunkt, der aber eben auch seine Bedeutung dafür hat, wie wir wissenschaftliches Arbeiten verstehen und worauf wir uns fokussieren, wenn wir fragen, was das ist, wissenschaftliches Arbeiten. Dies ist also die Position, die ich hier einnehmen werde in dieser Veranstaltung. Ich gehe davon aus, dass es für Sie ein Entwicklungsschritt ist, den Sie hier machen müssen, oder gleich mehrere wahrscheinlich Entwicklungsschritte sind, die Sie an der Universität zu absolvieren haben. Sie sind vor eine Herausforderung gestellt. Man kann das als einen Bildungsauftrag bezeichnen, dem Sie sich hier stellen und der sich auf Sie selbst bezieht. Und sie können im gewissen Sinne, dass ihre eigene Entwicklung und die Reflexion ihrer eigenen Entwicklung natürlich auch unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass das für sie auch als jemand, der Pädagogin oder Pädagoge werden möchte, von Bedeutung ist, an sich selbst exemplarisch zu studieren, was Pädagogik heißt, was Entwicklung von Individuen heißt, was Bildung heißt. Denn wenn alles gut geht, dann wird Ihr Entwicklungsprozess hier an der Universität die Qualität haben, die wir mit dem Begriff Bildung bezeichnen. Damit beschäftigen Sie sich, vermute ich ja mal, in der Vorlesung zur Einführung in die allgemeine Pädagogik. Die TU Darmstadt und nicht die TU Darmstadt allein vertritt für ihr Konzept von Studium und Lehre das Konzept des forschenden Studiums. Man könnte auch sagen, des forschenden Lernens an der Universität. Und zwar für alle Studiengänge. Also nicht erst für die Aufbaustudiengänge oder Promotionsstudiengänge, sondern für alle Studiengänge von Anfang an. Darauf möchte ich jetzt ein wenig eingehen, was das denn heißen kann, forschendes Studium. Denn dies könnte ja schon mal ein erster Schritt zum Verständnis dessen sein, was wissenschaftliches Arbeiten im Studium heißt. Also forschendes Studium. Was ist forschendes Lernen an der Universität? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir natürlich erstmal wissen, was denn überhaupt Forschung heißt oder ist, worin Forschung besteht. Und da haben wir natürlich wieder das Problem, dass es je nach Fach, das Sie studieren oder das andere, die hier jetzt nicht im Raum sind, aber vielleicht dieses Recording sich irgendwann einmal ansehen, studieren, dass das je nach Fach sehr unterschiedlich ist, was Forschung heißt. In den Ingenieurwissenschaften beispielsweise wird konstruiert und Konstruktionen werden auf ihre Funktionalität, Stabilität und so weiter systematisch getestet. Traditionelle Arbeitsorte der Ingenieurwissenschaften sind das Konstruktionsbüro, die Werkstatt, das Testlabor und da lässt sich sicherlich noch das eine oder andere nennen. Damit haben Sie wahrscheinlich eher weniger zu tun. Obwohl ein konstruktives Moment sicherlich auch in der Pädagogik steckt. Denn auch dort gestalten Sie ja etwas, beispielsweise Lernumgebungen oder die Arbeitsbedingungen, die Lernbedingungen in Bildungseinrichtungen. Und darin kann man schon auch etwas Ingenieurwissenschaftliches entdecken. Auch wenn das nicht im Vordergrund steht, sondern eher im Hintergrund steht. In den Naturwissenschaften werden unter kontrollierten Randbedingungen Experimente zur Überprüfung von Hypothesen über kausale Zusammenhänge durchgeführt. Also Wenn-Dann-Beziehungen. Wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Und zwar immer und unter allen Umständen, sofern ich diese Umstände gleich halte. Das heißt hier kontrollierte Randbedingungen. Der traditionelle Arbeitsort der Naturwissenschaften ist das Experimentallabor. Auch damit scheinen Sie auf den ersten Blick eher weniger zu tun zu haben. Aber insofern eine unserer Nachbardisziplinen, die Psychologie, genau so arbeitet, werden Sie eben doch auch mit diesen Methoden zu tun bekommen. Denn natürlich sind Menschen eben auch Natur. Zumindest ist dies eine Seite von ihnen. Und insofern sie auch Natur sind, unterliegen sie eben auch Naturgesetzen. Und solche Naturgesetze des menschlichen Verhaltens versucht die Psychologie in ihren Experimenten zu erforschen. Und die Kenntnis der Ergebnisse dieser Forschung sind sicherlich auch für Pädagoginnen und Pädagogen nicht ganz unwichtig. Dann die empirischen Sozialwissenschaften, die unter oder mit standardisierten Verfahren komplexe Bedingungsgefüge im realen gesellschaftlichen Kontext zu erfassen und zu analysieren versuchen. Man nennt das auch Feldforschung, also die gehen raus sozusagen in die Realität, auch in die Realität der Bildungseinrichtungen. Also nicht die isolierte Situation des Experimentallabors, wo man die Bedingungen unter Kontrolle halten kann, sondern draußen im Feld kann man eben genau diese Bedingungen nicht so kontrollieren. Da passiert alles ziemlich unkontrolliert und dafür braucht es eigene Forschungsmethoden, um eben das, was unter nicht kontrollierten Feldbedingungen passiert, dennoch systematisch erfassen zu können. Der traditionelle Arbeitsort der empirischen Sozialwissenschaften ist im Feld und ein großer Teil dessen, was in der pädagogischen Forschung gemacht wird, ist Feldforschung. Und schließlich kommen wir zu den Geistes- und Kulturwissenschaften. Was machen die? Die versuchen, Phänomene aus ihrer Geschichte und ihren kulturellen Kontexten heraus zu verstehen. Ein solches Phänomen ist das, womit sich eben die Pädagogik insbesondere beschäftigt. Erziehung und Bildung ist zunächst mal etwas, was existiert in unserer Gesellschaft und in der Geschichte der Menschheit. Und um zu verstehen, was das ist, Erziehung und Bildung, muss man erstmal verstehen, wie Erziehung und Bildung eben im gesellschaftlichen Kontext sich entwickelt haben, welche Funktion Erziehung und Bildung für gesellschaftliche Entwicklungen, für gesellschaftliche Reproduktion haben, für die Entwicklung des einzelnen Menschen unter bestimmten sich ändernden gesellschaftlichen Randbedingungen. Das ist also das Feld der Geistes- und Kulturwissenschaften, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Dazu gehören eben auch normative Fragen, Fragen des Sinns. Also, wozu machen wir das eigentlich, was wir als Pädagoginnen und Pädagogen machen? Also, wenn Sie das auf diese Vorlesung hier etwa beziehen, was ist der Sinn dieser Vorlesung? Also, wir können empirisch hier rangehen und einfach gucken, was passiert in dieser Vorlesung, indem wir beispielsweise Fragebögen austeilen. Aber eine ganz andere Frage, die wir damit nicht erfassen, ist, wozu ist diese Veranstaltung eigentlich wirklich gut? In welchem gesellschaftlichen Kontext erfüllt sie eigentlich welche Aufgabe genau? Und das sind Fragen, die in der Regel strittig sind, nicht eindeutig zu beantworten sind, sondern wozu es unterschiedliche Auffassungen gibt, die sich wiederum gesellschaftlich auseinandersetzen. Und um in solchen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über Sinnfragen im weitesten Sinne selbst Position beziehen zu können, das müssen Sie als Pädagoginnen und Pädagogen, denn Sie werden ja in der pädagogischen Praxis normativ tätig. Sie praktizieren ja sozusagen Sinn in der pädagogischen Praxis. Müssen Sie in der Lage sein, das, was Sie tun, zu legitimieren gegenüber denen, an die Sie sich wenden, aber auch gegenüber denen, die Sie beauftragen. Gesellschaft im weitesten Sinne, Institutionen, Auftraggeber. Der traditionelle Arbeitsort der Geistes- und Kulturwissenschaften ist die Bibliothek, ist das Archiv, ist der Schreibtisch. Also ist die Auseinandersetzung, kann man sagen, mit Texten, denn in den Geistes- und Kulturwissenschaften dominiert der Text, weil über Sinnfragen, über Fragen der gesellschaftlichen kulturellen Entwicklung und der Einbindung jetzt hier für uns spezifisch pädagogischer Tätigkeit in gesellschaftliche Prozesse wird vor allen Dingen eben in Form von Texten diskutiert, setzt man sich auseinander, werden Legitimationen entwickelt und geliefert. Ich denke nun, dass die Pädagogik immer noch überwiegend eine Geistes- und Kulturwissenschaft ist und insofern werden Sie sehen, dass Sie in Ihrem Studium es eben hauptsächlich mit Texten zu tun haben werden. Ich sage hauptsächlich, weil das sicherlich nicht alles ist, was die Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin ausmacht, sondern von den anderen vorhin charakterisierten Forschungsmethoden, den ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, den Forschungsmethoden der empirischen Sozialwissenschaft, fließt ebenfalls mehr oder weniger viel ein in die pädagogische Wissenschaft. Und Sie werden damit auch mehr oder weniger am Rande oder vielleicht auch nicht so am Rande zu tun bekommen im Laufe Ihres Studiums. Diese Veranstaltung hier wird sich aber auf das Arbeiten mit Texten konzentrieren. Wie man empirische Sozialforschung macht, wie man Experimente anlegt, wie man Konstruktionen testet und so weiter, das ist nicht Thema der Veranstaltung hier. Das ist ein Thema, das dann im Rahmen anderer Disziplinen entsprechend behandelt wird. Also, wissenschaftliche Textarbeit ist der Fokus dieser Veranstaltung. Und dafür gibt es einen Fachbegriff für die wissenschaftliche Textarbeit. Und dieser Fachbegriff lautet Hermeneutik. Wenn wir also hier in dieser Veranstaltung über wissenschaftliches Arbeiten sprechen, über Formen und Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, dann geht es also insbesondere um hermeneutische Verfahren. Hermeneutik heißt so viel wie systematisches Verfahren der Auslegung von Botschaften oder der Entschlüsselung ihres Sinns. Das geht zurück auf den Namen des griechischen Götterboten Hermes, der eben die Botschaften sowohl zwischen den Göttern zu überbringen hatte, als auch die Botschaften der Götter an die Menschen zu überbringen hatte. Wobei er selber diese Botschaften nicht interpretiert und ausgelegt hat, aber die Kunst oder das systematische Verfahren der Auslegung von Botschaften, was sagt mir diese Botschaft, das zu verstehen, was drinsteht in dieser Botschaft, das ist eben die Hermeneutik, die sich dies zur Aufgabe macht. Dazu gehören so alltägliche Dinge wie Lesen, Zuhören, Verstehen oder zumindest versuchen zu verstehen, interpretieren, schreiben, mitteilen und so weiter. Alles Tätigkeiten, die Sie aus dem alltäglichen Umgang mit anderen Menschen kennen. Insofern ist Hermeneutik nicht etwas, was nur in der Wissenschaft stattfindet, sondern was Teil unseres alltäglichen gesellschaftlichen Zusammenlebens ist. Nur in der Wissenschaft wird dies sozusagen systematisch betrieben und reflektiert betrieben. Und Sie werden sehen, dass vor allen Dingen im ersten Teil dieser Vorlesung es insbesondere eben genau darum geht, sich damit zu beschäftigen, wie liest man denn, wenn die Ansprüche der Wissenschaftlichkeit erfüllt werden sollen? Wie hört man denn zu, wenn diese Ansprüche erfüllt werden sollen? Was heißt denn Verstehen im wissenschaftlichen Kontext? Was ist Ihnen erlaubt? Wie viel Freiheit haben Sie beim Interpretieren von Botschaften? Und welche Anforderungen werden an Sie gestellt, wenn Sie einen wissenschaftlichen Text zu schreiben haben, der ja auch Mitteilungscharakter haben soll, das heißt, wo Sie eigene Erkenntnisse anderen versuchen mitzuteilen. Jetzt komme ich zu der ersten These, die ich selber vertrete, dass wissenschaftliches Arbeiten insbesondere darin bestehe, sich seine eigenen Gedanken zu machen. Ich behaupte also, dass die Grundlage aller wissenschaftlichen Textarbeit zunächst mal ist, dass sie sich ihre eigenen Gedanken machen. Das scheint ja zunächst mal ein gewisser Widerspruch zu sein, denn wissenschaftliche Textarbeit, wenn ich von Lesen und Zuhören spreche, das waren immerhin die beiden Begriffe, die ich am Anfang eben aufgeführt hatte, und woran Sie möglicherweise auch als erstes denken, was Sie zu tun haben, wenn Sie anfangen zu studieren, dass Sie Literatur lesen, dass Sie sich in eine Vorlesung setzen, also da dann zuhören, dann nimmt man ja erstmal die Gedanken anderer auf und ist nicht aufgefordert, seine eigenen Gedanken zu entwickeln. Die Begründung für meine Aussage ist die, dass um die Gedanken anderer überhaupt aufnehmen zu können, Sie dafür eine Grundlage brauchen. Sie brauchen so etwas wie einen Resonanzboden, damit das, was andere versuchen, Ihnen mitzuteilen, also ich Ihnen zum Beispiel oder Autoren von Texten Ihnen versuchen mitzuteilen, damit das überhaupt bei Ihnen eine Resonanz erzeugen kann. Und dieser Resonanzboden ist das, was Sie selbst schon zu einer Thematik, mit der Sie sich wissenschaftlich beschäftigen, im Kopf haben. Das hat mit Ihren Lebenserfahrungen zu tun, hat mit Ihren Erfahrungen in der Schule zu tun, es hat damit zu tun, wie weit Sie darüber mit anderen schon diskutiert haben, für sich selber darüber reflektiert haben. Das wird sehr unterschiedlich sein. Jeder von Ihnen wird zu jedem Thema eine ganz individuelle, einzigartige Position haben. Eine der Aufgaben, die Sie haben, ist die, Ihre eigenen Gedanken zu konfrontieren eben mit den Gedanken anderer. Das heißt, es gibt nicht nur dieses Verhältnis, dass Sie eigene Gedanken brauchen, um fremde Gedanken überhaupt aufnehmen zu können, denn die müssen in irgendeiner Weise anschließen bzw. Resonanz erzeugen bei dem, was Sie schon im Kopf haben, sondern es gilt auch das Umgekehrte. Ihre eigenen Gedanken, die ganz einzigartige Gedanken sind, die so genauso niemand anders hat, die müssen Sie wiederum überprüfen lassen, durch andere, müssen sie anderen mitteilen können, andere überprüfen lassen, das heißt, sie müssen mit den Gedanken anderer in dem Sinne konfrontieren, dass sie nun von anderen oder für andere ihre Gedanken, fremde Gedanken sind, die auf eine Resonanz beim anderen stoßen. Das ist das, was insgesamt halt die wissenschaftliche Auseinandersetzung ausmacht. Fremde Gedanken stoßen auf ihre Gedanken stoßen bei anderen auf deren Gedanken. Das ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung und in diesem Prozess können sie nicht einfach nur bei ihrer eigenen Position sozusagen bleiben und alles andere an sich abprallen lassen, sondern sie müssen, und das ist eben das, was mit Entwicklung bezeichnet ist, sie müssen ihre eigenen Gedanken so entwickeln, dass sie von anderen aufgenommen und angenommen werden können. Also erstmal müssen andere sie verstehen können und dann müssen sie aber auch sozusagen Überzeugungskraft entfalten, dass andere sagen können, ja, genau, richtig. Du hast mich überzeugt und deine Position kann jetzt ein Teil meines eigenen Denkens und meiner eigenen Position werden. Darum geht es im gesamten Wissenschaftsbetrieb permanent. Und dann irrt man sich, man denkt vielleicht, man hat den anderen verstanden oder man hofft, der andere hat nicht verstanden und irgendwann stellt man fest, war doch nicht ganz so, ich habe es doch falsch verstanden anscheinend oder bin mir nicht ganz sicher und so ist das ein mehr oder weniger unabschließbarer Prozess des permanenten Wiederprüfens. Verstehen wir einander? Habe ich das richtig interpretiert? Habe ich meine Gedanken entsprechend verständlich dargestellt? Sind meine Gedanken heute eigentlich noch die, die ich vor 2 Jahren vertreten habe? Wahrscheinlich nicht, hoffentlich nicht, denn es soll ja um Entwicklung hier gehen, sollen ja weiterkommen. Also insofern wäre es fatal, wenn Sie mit Stolz irgendwann sagen könnten, ich denke heute immer noch dasselbe, was ich vor 5 Jahren gedacht habe. Ich bin ein aufrechter Typ. Sie sind ein entwicklungsunfähiger Typ, könnte man sagen, wenn Sie auf so etwas stolz sein wollten, dass Sie sich nicht verändern. Das Wesen des Menschen ist zumindest aus pädagogischer Sicht Veränderung. Was ich damit einbringe, ist eigentlich eine sehr, sehr alte klassische Position, wie sie Kant vertreten hat. Auch nicht nur ein philosophischer Klassiker, sondern auch ein pädagogischer Klassiker. Der grundlegende Äußerungen zum Verständnis von Mündigkeit formuliert hat. In seinem Aufsatz zur Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, hat er dieses Postulat, was immer wieder millionenfach zitiert wird, und ich eben hier auch als Millionenerster zitiere, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist der Wahlspruch der Aufklärung, wie er in diesem Aufsatz bezeichnet hat. Und wie er weiter sagt, das ist der Weg, nämlich wenn wir alle den Mut haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen, dann ist das der Weg aus dem, was er die selbstverschuldete Unmündigkeit der Menschheit bezeichnet hat. Also eine Unmündigkeit, die darin begründet ist, dass wir keinen Mut haben. Nicht, dass wir zu blöd sind, sondern dass wir mutlos sind. Der entscheidende Punkt, um sich seines eigenen Verstandes bedienen zu können, ist nicht, dass wir dafür intelligent sein müssen und besonders klug sein müssen, sondern der entscheidende Punkt ist, dass wir dafür mutig sein müssen. Das finde ich einen interessanten und ganz wichtigen Hinweis, den Kant da in diesem Zitat gegeben hat. Und um einen noch pädagogischeren Klassiker, nämlich Wilhelm von Humboldt, anzuführen, hier mit diesem etwas in etwas verschrobener Sprache formulierten Text. Der Begriff der höheren wissenschaftlichen Anstalten, damit meint er die Universitäten, er meint also hier das, wo wir uns jetzt gerade aufhalten, als des Gipfels, in dem alles, was unmittelbar für die moralische Kultur der Nation geschieht, zusammenkommt. Also er schreibt den Universitäten damals 1810 eine ungeheure moralische Aufgabe auch für die gesellschaftliche Entwicklung zu, beruht darauf, dass dieselben, nämlich die Universitäten, bestimmt sind, die Wissenschaft im tiefsten und weitesten Sinne des Wortes zu bearbeiten und, also das erste war die Forschung, die Wissenschaft bearbeiten und jetzt als Stoff der geistigen und sittlichen Bildung zu seiner Benutzung hinzugeben an die Studierenden, das heißt also an sie. Ihr Wesen besteht daher darin, innerlich die objektive Wissenschaft mit der subjektiven Bildung zu verknüpfen oder vielmehr den Übergang von dem einen zum anderen zu bewirken. Sie erinnern sich vorhin an meine beiden Ausgangspunkte. Ich gehe von der Wissenschaft aus, das ist die objektive Wissenschaft, die dann irgendwie subjektiv werden muss. Und der andere Zugang ist der bei den Subjekten und bei deren Entwicklung, also bei der Bildung und dann die Wissenschaft als Medium der Bildung oder anregende Instanz für Bildungsprozesse. Beides muss sozusagen zusammenkommen und das bedeutet dann wissenschaftliches Arbeiten im Studium. Die Position, die ich hier vertrete, werden sich jetzt nicht unbedingt als eine Mainstream-Position in der Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten finden. Auf der anderen Seite ist es auch halt keine ganz einsame Position. Ein Kollege, Norbert Frank, ebenfalls Erziehungswissenschaftler, der ebenfalls ein Buch zum wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht hat, wenn ich sage ebenfalls, auch von mir gibt es ein Buch zur Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, das inzwischen in 7. Auflage erschienen ist, vertritt eine ganz ähnliche Position. In einem Interview sagt er ausdrücklich, dass man ohne Eigengedanken nicht wissenschaftlich arbeitet, sondern dass man dann nur zum Knecht oder zur Magd dessen wird, was andere bereits gedacht oder geforscht haben. Selber denken ist also der Grundsatz, auch bei ihm. Und er sagt, gleichzeitig ist das auch das Patentrezept gegen Langeweile im Studium. Denn wenn Sie nicht selber denken, dann werden Sie sich ganz schnell im Studium fürchterlich langweilen, weil Sie mit all dem, was Sie da aufnehmen, im Grunde genommen nicht wirklich innerlich etwas anfangen können. Sie können keine Begeisterung, wie er sagt, dafür entwickeln, weil Sie das, was Sie hören, nicht auf eigene Lebenssituationen, auf eigene Fragestellungen, auf aktuelle Auseinandersetzungen beziehen. Wenn Sie das tun, wenn Ihnen das gelingt, und das heißt es ja, sich seine eigenen Gedanken zu machen, das auf sich selbst zu beziehen, auch womit Sie sich im Studium beschäftigen, dann kann, wie er sagt, Studieren eine spannende Sache sein. Das hängt also nicht nur von denen ab, die Ihnen etwas anbieten, dass das tolle Animateure sind beispielsweise, große Unterhaltungskünstler, die Ihnen Spaß sozusagen machen, sondern das hängt auch von Ihnen selber ab, wie Sie mit dem umgehen. Und das kann vielleicht ein dröger Typ sein, der Ihnen da wirklich in leierndem Tonfall etwas erzählt. Für sich selber haben Sie immer die Chance, daraus etwas für Sie auch Spannendes zu machen. Hier sagt er ganz ausdrücklich und setzt sich ab von manchen Fachkulturen, in denen es beispielsweise verpönt ist, in einem wissenschaftlichen Vortrag überhaupt Ich zu sagen oder in einem Text Ich, das Wort Ich zu gebrauchen. Er vertritt dazu sozusagen die Gegenposition zu dieser objektivistischen Position, könnte man vielleicht sagen, dass sozusagen aus jedem Individuum eigentlich immer nur die Wissenschaft sprechen darf. Er darf gar nicht als diese spezifische Person auftreten, sondern durch ihn hindurch spricht sozusagen immer nur die Wissenschaft. Und deswegen darf kein Ich in den Texten vorkommen. Sie werden das in der Literaturwissenschaft, in der Philosophie schon mal finden, solche Positionen, also gerade in den Disziplinen des Fachbereichs 2, ist so etwas relativ stark vertreten, damit will ich nicht sagen bei uns hier an der TU, bei den Kollegen, aber insgesamt in den dort vertretenen Disziplinen. Er plädiert hier ausdrücklich für eine Wissenschaft in der ersten Person, Singular, also ich, vom Standpunkt des Ich aus. Ja, komme ich zum zweiten Punkt. Was ist wissenschaftliches Arbeiten im Hinblick darauf, welchen Sinn haben Formvorschriften und Konventionen im Studium, die Ihnen vorgetragen werden, man macht das so und so, wenn man etwa eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, gibt es also Formvorschriften. Manche Institute geben Broschüren heraus, in denen sie bis ins Detail regeln, etwa wie ein Referat aufgebaut sein muss, wie eine Präsentation angelegt zu sein hat oder wie ein wissenschaftlicher Text aufgebaut sein muss und wie man zitiert und so weiter und so fort. Wozu braucht man so etwas? Gut, ich sage zunächst mal, das ist so etwas wie Tischmanieren. Ja, wenn man sich zusammen an den Tisch setzt, dann gibt es irgendwie Regeln, an denen wir uns in der Regel orientieren. Damit das irgendwie ein einigermaßen befriedigendes Erlebnis ist, das gemeinsame Essen. Und nicht dadurch, dass also diese Regeln von Einzelnen vielleicht durchbrochen werden, indem sie sich merkwürdig verhalten, gestört wird. Ich habe hier, das kennen Sie vielleicht, diesen Sketch von Loriot, die Nudel. Da macht oder da will jemand seine Angebeteten, die sitzt ihm gegenüber am Tisch im Restaurant, wozu sie eingeladen hat, eine Liebeserklärung machen und einen Heiratsantrag machen. Wischt sich kurz den Mund ab mit der Serviette und dann bleibt eine Nudel da kleben. Und dann ist die Situation die, dass die Dame, die ihm gegenüber sitzt, Evelyn Hamann heißt sie, ne, glaube ich, die das immer gespielt hat, in diesem Sketch, sich nicht auf das konzentrieren kann, was er sagt, weil sie immer auf die Nudel gucken muss. Ja. Und immer wieder wischt er sich den Mund ab und dann landet die Nudel wieder an einer anderen Stelle im Gesicht. Der Sketch ist unglaublich gut, finde ich jedenfalls. Und er zeigt eben, wie schwierig es ist, sich auf die Inhalte zu konzentrieren, wenn die Form nicht stimmt. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, es geht ja eigentlich nur um die Inhalte. Wissenschaft zeichnet sich vor allen Dingen durch ihre Inhalte aus. Und die Formen, na gut, Konventionen und so weiter, man hält sich dran, aber es ist ja nicht so schlimm, wenn man sich nicht dran hält. Naja, also mir selber fällt es auch außerordentlich schwer, mich auf den Inhalt zu konzentrieren, wenn also die Form nicht stimmt, obwohl ich grundsätzlich durchaus der Meinung bin, auch persönlich, dass es eigentlich auf die Inhalte ankommt und nicht auf die Form. Also, Sie tun sich selber einen Gefallen, wenn Sie auf die Form achten, weil dann Ihr Adressat, der Leser Ihrer Arbeit, der Zuhörer Ihres Referats, das Publikum Ihrer Präsentation, sich besser auf Ihre Inhalte konzentrieren kann, denn darauf kommt es Ihnen ja an. Sie wollen ja eigentlich Ihre Inhalte rüberbringen. Deswegen also ist die Form wichtig. Und das hat eben damit zu tun, dass Wissenschaft eben ein Vermittlungsprozess ist zwischen Personen, also ein sozialer Prozess. Wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann bewegt man sich in einer Gemeinschaft und daher ist es gut, wenn man deren Regeln kennt und soweit dies nicht dem Anspruch wissenschaftlichen Arbeitens widerspricht, sich an die Regeln auch zu halten. Ich sage aber weiter, es geht darüber hinaus, es geht nur über die Charakterisierung als gute Manieren hinaus. Denn die Formen sind nicht nur Konventionen beliebiger Art, die man so aber auch vielleicht irgendwie anders vereinbaren könnte, sondern die Formen haben eben auch eine Funktion. Die Formen des wissenschaftlichen Arbeitens haben vor allen Dingen zwei Dinge sicherzustellen, die für wissenschaftliches Arbeiten als sozialen Prozess ganz, ganz wichtig sind. Nämlich die Nachvollziehbarkeit ihrer eigenen Produkte im wissenschaftlichen Arbeitsprozess. Wenn Sie also einen Text schreiben, muss das, was da drin steht, für jemanden anderen im Prinzip von Anfang bis Ende, Schritt für Schritt, in jedem Satz, den Sie schreiben, nachvollziehbar sein. Es darf also keine Behauptung darin vorkommen, die nicht belegt ist. Oder wenn nicht zumindest dann darauf hingewiesen wird, dass diese Behauptung nun nicht belegt ist und insofern hier eine offene Frage besteht. Wissenschaftlich gesehen eine offene Frage besteht, auch wenn Sie selber vielleicht überzeugt sind von dem, was Sie da vertreten. Die wissenschaftliche Redlichkeit verlangt dann diese Offenheit, nämlich dass dies noch nicht belegt ist, dass es tatsächlich so ist oder noch ein Argument fehlt, ein schlüssiger Beweis fehlt, eine zwingende Argumentation fehlt, um das wirklich zu begründen. Also Nachvollziehbarkeit muss sichergestellt werden. Und viele der Formvorschriften im wissenschaftlichen Arbeiten beziehen sich genau darauf, dass damit Nachvollziehbarkeit sichergestellt werden soll. Also beispielsweise die Quellen, aus denen Sie geschöpft haben. Dazu müssen Sie Angaben so machen, dass jemand anderer diese selbe Quelle, auf die Sie sich beziehen, ausfindig machen kann und nachgucken kann, ob Sie denn zum Beispiel korrekt zitiert haben oder ob das da denn tatsächlich so steht, wie Sie es wiedergeben. Und das Zweite ist die Kommunizierbarkeit. Das heißt, Ihre Produkte müssen von anderen nicht nur inhaltlich nachvollzogen werden können, sondern sie müssen überhaupt erstmal auch verstanden werden können. Also Sie müssen sie so in Form bringen, dass andere sie überhaupt verstehen können. Denn dann kann sich erst als Zweites die Frage der Nachvollziehbarkeit anschließen. Also insofern gehen Formvorschriften über die bloße Funktion der guten Manieren schon auch funktional hinaus. Ich komme dann zum dritten Punkt, zu den Arbeitstechniken. Das ist das, was Sie alles sozusagen sich an Tipps, Tricks, an Ritualen und was auch immer mit der Zeit aneignen werden, um Ihren Anforderungen im Studium zu entsprechen. Zum Beispiel, wie hefte ich meine Unterlagen ab? Ja. Dazu gibt es bestimmte Techniken und es gibt Leute, die schreiben in ihren Büchern zum wissenschaftlichen Arbeiten drin, dass man das so und so machen müsse. Das ist völliger Blödsinn. Auf diesem Felde gibt es keine Vorschriften, die man zu beachten hätte. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Es sollte nur, und das ist aber Ihr eigenes Interesse, Es sollte effektiv sein, wie sie es machen. Effektiv heißt, es soll seinen Zweck erfüllen. Es soll, indem sie es so machen, wie sie es machen, auch das erreicht werden, was sie damit erreichen wollen. Es sollte effizient sein. Das heißt, es sollte nicht unnötig Arbeit machen. Der Aufwand sollte nicht zu groß sein, weil es gibt Dinge im Leben, die schöner sind, als wissenschaftlich zu arbeiten. Und sie haben mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens, wenn sie gucken, dass sie das hier möglichst effizient gestalten, Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, und sich da nicht unnötig belasten. Und ganz wichtig, die Formen des Arbeitens oder die Techniken dieses Arbeitens müssen ihnen liegen. Menschen sind unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse und Gewohnheiten, und manchmal sind das vielleicht auch sehr schräge Sachen und irgendwie vielleicht auch nicht wirklich sinnvoll, aber irgendwie ist das für sie richtig so. Also allein die Frage der Ordnung auf dem Schreibtisch. Also Sie wissen auch, wie unterschiedlich Menschen da sind. Ich habe eine Mitarbeiterin, wenn man bei der ins Arbeitszimmer reinkommt, da sieht alles aus wie geleckt und so weiter. Da liegt jeder Stift in Reih und Glied und alles ist aufgeräumt und so weiter. Und wenn man bei mir selber reinkommt, da liegen kreuz und quer die Dinge auf dem Tisch, und außer mir würde da niemand finden, was da ist. Okay, das ist sicherlich nicht so wirklich vernünftig, wie das bei mir ist, aber für mich ist das in Ordnung so. Es bringt manchmal Schwierigkeiten mit sich, aber ich kriege es einfach nicht hin, permanent aufzuräumen, wie das meine Mitarbeiterin hinkriegt. Insofern nur ein Beispiel dafür, es muss Ihnen liegen. Sie müssen sich damit wohlfühlen, wie Sie es machen, und sich nicht irgendwie Arbeitstechniken aufschwätzen lassen von anderen, die dann sagen, so ist es eigentlich richtig und vernünftig, und dann fühlen Sie sich unwohl dabei, weil das Ihrem Typ nicht entspricht. Und manche lieben eben das Chaos und können nur im Chaos wirklich kreativ sein, dann machen sie es so, wie es für sie eben richtig ist, und wenn andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen. So, und schließlich komme ich zum letzten Punkt, und dazu brauchen wir eigentlich auch nur ein paar Sätze zu sagen, damit sind wir für heute durch den Stoff der Vorlesung auch durch. Welche Rolle spielen Computer und Internet im Studium? Als ich die erste Auflage meines Buches zum wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben habe, das war Anfang der 90er Jahre, da hieß das Buch Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten ohne und mit PC. Dieser Zusatz war vom Verlag so gewünscht. Der entsprechende Abschnitt im ersten Kapitel dieses Buches lautete sinngemäß: Computer und Internet. Internet war noch davon war noch keine Rede. Computer ist ein nützliches Instrument, aber man kommt auch gut ohne ihn klar. So. Damit sollte damals auch zum Ausdruck gebracht werden: Machen Sie sich keinen Stress. Sie müssen nicht mit dem Computer arbeiten. Man kommt prima auch ohne aus. Diese Aussage gilt nicht mehr. Sie kommen nicht mehr ohne aus. Und insofern dringender Appell an alle von Ihnen, die da vielleicht noch so ihre Schwierigkeiten haben, die aus der Schule nicht entsprechende Fertigkeiten in der Nutzung zumindest von Textverarbeitung, Präsentationsprogramm und Internet haben, also nicht so sicher darin sind, eignen Sie sich das möglichst bald an, am besten noch in diesem Semester. Diese Übung kann Ihnen dazu Anregungen geben, vielleicht zum Teil auch darin ein bisschen unterstützen, denn Sie werden das im Studium immer wieder brauchen. Auf der einen Seite mit dem Computer, es wird erwartet, dass Sie keine handschriftlichen Arbeiten mehr abgeben. Das war Anfang der 90er Jahre noch anders. Auch nicht mehr mit der Schreibmaschine, sofern Sie so etwas überhaupt noch in Ihrer Verfügung haben. Es wird erwartet, dass Sie das mit dem Computer machen und ausdrucken. Oft müssen Sie es sogar schon in digitaler Form auch einreichen. Sie werden immer wieder Präsentationen, also Referate mit Präsentationen begleiten müssen. Da wird inzwischen auch standardmäßig erwartet, dass Sie in der Lage sind, eine solche Folienpräsentation zu erstellen. Viele Verwaltungsakte an Universitäten laufen inzwischen übers Netz und Sie kommen gar nicht mehr irgendwo dran und rein und so weiter, wenn Sie das nicht irgendwie drauf haben. Die Informationsbeschaffung zu Studienangelegenheiten, zum Beispiel Prüfungsordnungen, werden oft nicht mehr in gedruckter Form verteilt, sondern nur noch als Downloads. Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Und die Materialbeschaffung, zum Beispiel auch die Beschaffung der Downloads hier von Studienmaterial für diese Veranstaltung, läuft übers Netz. das Angebot an E-Learning-Veranstaltungen, also an Veranstaltungen, die zum Teil über das Netz abgewickelt werden, nimmt zu. Das können Sie nur wahrnehmen, wenn Sie dazu auch eben von Ihren Fertigkeiten her in der Lage sind. Und Informations- und Literaturrecherche über das Internet gehört inzwischen auch zum Standard und wird auch in dieser Veranstaltung eine zentrale Rolle spielen. So, damit bin ich für heute durch.